Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Woran denkt ihr bei Menschen mit Spasmen oder im Rollstuhl? An Sex, Lust oder vielleicht Blowjobs? Vielleicht sollten wir genau daran öfters denken, also Behinderung und Sexualität zusammendenken. Bei uns geht es heute um sogenannte Sexualassistenz für Menschen mit Behinderung, auch Sexualbegleitung genannt. Ihr hört Menschen, die das in Anspruch nehmen und Menschen, die das anbieten. Und ich habe mich mal in Krefeld in einem Studio für Sexualbegleitung umgeschaut. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ja, fast alle Menschen sind sexuelle Wesen. Jetzt mal ausnahmsweise asexuelle Menschen ausgeklammert. Und selbstverständlich haben auch Menschen mit Behinderungen sexuelle Fantasien, Bedürfnisse, Wünsche und Vorlieben. Die zu leben, ob jetzt alleine mit sich, in Form von Dates, in einer Beziehung, wie auch immer, das ist für Menschen mit Beeinträchtigung oft nicht so easy. Immerhin, es gibt seit einiger Zeit sogenannte Sexualbegleiterinnen und Begleiter, die helfen beim Handjob, beim Kuscheln einfach mit einem, massieren einen oder bieten auch kompletten Sex. Das ist sehr unterschiedlich. Diese Dienstleistung, die hat auch ein Hörer von Eine Stunde Liebe entdeckt und er hat uns geschrieben und ein Kollege hat seine Experience nachgesprochen.
Ich möchte zu meinem Schutz Clemens heißen. Ich lebe und arbeite in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Ich sitze im Rollstuhl. Sex ist hier ein Tabu. Hier wird nicht darüber geredet. Ich rede nur mit dem Psychologen darüber und mit meinem vertrauten und zuständigen Sexualbeauftragten. Unser Psychologe hat den lang erwarteten Kontakt mit der Assistentin organisiert. Ich habe mir mit mehreren Bewohnern die Anreise einer Sexualassistentin geteilt. Sie musste aus gut 200 Kilometer Entfernung anreisen. Für jeden Kilometer nimmt sie 1 Euro Anreisegebühr. Je mehr Beteiligte, desto günstiger wurden die Kosten. Für ihre Dienstleistung wollte sie dann von jedem 100 Euro. Wir müssen das von unserem Taschengeld bezahlen, das von anderen verwaltet wird. Die Sexualassistentin ist in meinem Fall eine gelernte Krankenschwester. Sie lässt sich nicht auf unbehinderte Personen ein. Für solche Treffen muss man sich ein Gästezimmer außerhalb des Heimes mieten. Rein rechtlich müssen wir ein Hotelzimmer buchen. Für dieses Treffen brauchte ich natürlich auch noch einen Betreuer des Vertrauens, der mich ausgezogen und hingelegt hat. Manche Rollstuhlfahrer werden mit einem Lifter aus dem Rollstuhl ins Bett gehoben oder umgekehrt. Beim ersten Mal bin ich einfach kopfüber, wie ich es genannt habe, in sie gefallen. Beim zweiten Mal habe ich mich auf den Rücken gelegt und es hat trotzdem funktioniert. Mit der gut ausgebildeten Assistentin war ich schnell vertraut und ich fühlte mich sehr wohl mit ihr. Sie hat meine Maria-Fantasien erfüllt. Maria war eine Frau mit üppigen Kurven, die vor 12 Jahren meine jugendlichen erotischen Fantasien erweckt hat. Wir haben diesmal gut eine Stunde miteinander verbracht.
Danke an Clemens fürs Schreiben und fürs Teilen dieser sehr persönlichen Erfahrung, Geschichte. Clemens war es auch, der uns zum ersten Mal auf das Thema Sexualbegleitung gestupst hat. Und Clemens ist natürlich nicht allein. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rachel Patt hat für diese Eine Stunde Liebe-Folge mehrere Beispiele recherchiert, sowohl Leute gesprochen, die Sexualbegleitung in Anspruch nehmen, als auch Menschen, die eben solche Services anbieten. Rachel, du hast auch eine Frau gefunden, die bucht regelmäßig Sessions bei einer Domina. Mit welcher Frau hast du da gequatscht?
Ich habe mit Lisa gesprochen. Lisa lebt auf einem kleinen Dorf, wo so vielleicht 1000 EinwohnerInnen wohnen, also ziemlich überschaubar. Wir haben ihr deswegen auch einen anderen Namen gegeben. Also eigentlich heißt sie nicht Lisa. Das mussten wir, weil sie in ihrem Dorf eh schon sehr auffällt durch ihre Behinderung. Menschen mit Behinderung eh schon vielen Stigmen ausgesetzt sind, hat sie erzählt. Das spürt sie auch immer wieder durch Blicke, durch Dinge, die NachbarInnen erzählen. Lisa hat Spasmen ab der Hüfte abwärts. Heißt, sie geht mit Gehstützen. Ihre Stimme hat eine Kollegin nachgesprochen.
Es gibt bei mir mal gute und mal schlechte Tage. Alles in allem lebe ich gut mit der Behinderung. Ich habe die seit meiner Geburt an.
Lisa ist heute 50. Sie geht ihr ganzes Leben lang schon mit Gehhilfen. Lange Strecken muss sie mit dem Rollstuhl zurücklegen.
Wie steht sie zu diesem Verhältnis Sexualität, Behinderung? Was hat sie dir da erzählt?
Sexualität ist für sie sehr wichtig. Bis sie da aber hingekommen ist, war das ein ziemlich langer Weg, hat sie erzählt. Sie sagt, das ist für viele Menschen mit Behinderungen auch so. Für manche gibt es diesen langen Weg auch gar nicht, weil der Zugang zu Sex relativ schwierig ist. Einmal, weil es persönliche Hürden gibt sozusagen, weil die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper nochmal ein anderes Ding ist, wenn man eine Behinderung hat. Und die Angebote, also das Netzwerk überhaupt, an Sexualbegleitung, so heißt das ja, zu kommen, das ist einfach nicht gut ausgebaut.
Sexualität und Behinderung ist immer noch ein Tabuthema. Viele gehen davon aus, dass man ja schon genug mit der Behinderung zu tun hat. Sexualität und Lust werden nicht mitgedacht. Oder es wird angenommen, dass der Körper eh nicht richtig funktioniert und sich das mit der Lust dadurch eh erledigt hat.
Genau, und das ist ja so ein bisschen das, dass Menschen mit Behinderung ihre Sexualität schon fast abgesprochen wird. Bei Lisa ist das nicht so. Sie hat sich da quasi gegen eingesetzt und ihre Sexualität erforscht.
Jetzt ist sie eben, geht sie regelmäßig zur Sexualbegleitung, Sexualassistenz. Wie ist sie auf diese Services aufmerksam geworden?
Also erstmal hatte sie einfach Lust, ne, ein starkes sexuelles Bedürfnis. Und dann hat sie recherchiert. Sie hatte vorher auch schon Beziehungen, in denen sie auch Sex hatte. Aber durch ihre Spasmen, die halt jederzeit auftreten können, wenn sie auch in so, ich sag mal, extremeren Situationen ist, dadurch fühlt sie sich sicherer, wenn sie Sex in professioneller Begleitung erlebt sozusagen. Und weil sie eben Lust verspürt hat, ist sie dann ins Netz gegangen und irgendwann auf eine Liste gestoßen und hat dadurch herausgefunden, wo es professionelle Unterstützung für Menschen mit Behinderung gibt. Bei ihrer Recherche ist sie dann damals erstmal auf Tantra gestoßen. Also
so tantrische Massagen, sowas.
Genau, ja. Genau sowas. Und hat sich dann erstmal eine Stunde da gebucht. Sie hat das Glück jetzt, dass sie zu Hause lebt und nicht im Heim. Das heißt, sie ist natürlich nochmal anders autark, hat auch nochmal eine andere Privatsphäre. Genau, ist dann eben zu ihrem ersten Tantra-Massagetermin gefahren. Das war gar nicht so einfach. Das hat etwa eine Stunde gedauert. Und weil sie da niemandem von erzählt hat, weil natürlich auch ein gewisses Schamgefühl ist.
Also sie ist da einfach alleine hin sozusagen.
Genau, genau.
Und wie war dann diese Tantra-Stunde?
Ja, er hat erzählt, dass es ein bisschen problematisch war, weil das eben keine professionell ausgebildete Sexualbegleitung war.
Okay.
Die hat sie dann falsch berührt und dadurch hat sie dann in der Situation Spasmen bekommen. Und dann sind die Spastiken losgegangen. Das kann halt auch gefährlich sein, weil man verkrampft sich ja am ganzen Körper. Und je nachdem, wenn dann kein geschultes Personal weiß, damit umzugehen, dann ja, kann es auch problematisch werden. Und tatsächlich hat sie so ein bisschen davon erzählt, wie so eine traumatische Erfahrung auch.
Also eher ist es nach hinten so ein bisschen losgegangen, wenn ich das so raushöre mit dieser Tantra-Massage. Wie ist das dann ausgegangen? War das jetzt problematisch mit diesen Spasmen?
Ja, das hat dann also zum Glück irgendwann aufgehört. Also am Ende alles gut. Trotzdem hat das Lisa große Angst gemacht, weil man ja auch ausgeliefert ist. Also man kann sich ja nicht selber helfen oder kann sagen, okay, ich gehe jetzt oder so, sondern man ist ja tatsächlich der Person auch ausgeliefert in der Situation.
Sie hat sich davon nicht abschrecken lassen. Sie geht jetzt zur Sexualbegleitung, Assistenz. Ja, wie oft macht sie das?
Etwa so alle 6 Wochen. Daran sieht man eben auch, wie wichtig ihr das war. Obwohl sie so ein traumatisches Erlebnis hatte, hat sie sich dann nochmal auf die Suche gemacht und eben nach einer professionellen Sexualassistenz geguckt. Muss sie jetzt allerdings auch privat bezahlen. Die Preise sind bei der Sexarbeiterin, wo sie hingeht, sind für sie genauso. Das heißt, das muss man sich halt auch leisten können.
Ne? Und das sind, glaube ich, für eine Stunde auch so 100, 150 Euro sowas.
Genau. Das kann zwischen 100 und 200 Euro liegen. Das variiert aber auch je nachdem, wie viel Geld jemand hat.
Was gibt dir das, also dass sie regelmäßig diese Termine, diese Dates hat? Was hat sich da für sie durch verändert?
Also Lisa sagt, dass sie durch die Erfahrung mit ihrer Sexualität einen ganz anderen Zugang zu ihrem Körper bekommen hat und auch zu ihrer Sexualität. Sie ist viel verbundener mit sich und irgendwie auch mehr okay mit der Behinderung.
Durch die Sexualbegleitung hat sich meine Lust verändert. Ich kann besser formulieren, was ich möchte und ich habe ein positiveres Körpergefühl bekommen. Ich habe meinen Körper ganz anders akzeptieren und lieben gelernt.
Lisa hat mit der Zeit sogar herausgefunden, dass sie lesbisch ist, also quasi nochmal mehr sexueller Befreiungsschlag durch die Auseinandersetzung mit Sex und ihrem Körper. Und was sie auch erzählt hat, ist, dass das Ganze für ihre eigene Akzeptanz und für die Akzeptanz ihrer Behinderung total wichtig war, weil beim Sex, sagt sie, funktioniert ihr Körper ausnahmsweise wie alle anderen. Also sonst ist ihr Körper ja auf eine Art und Weise funktioniert der ja nicht richtig, so hat sie es selber gesagt. In dem Fall, wenn sie Sex hat, ist es aber genau das Gleiche, wie wenn jemand anderes Sex hat.
Die Sexualbegleitung stillt mein Bedürfnis nach Sexualität. Sie ist sehr individuell, weil die Person im Umgang mit meinen Spasmen, das sind die sehr starken Muskelverkrampfungen, geschult ist. Es ist sehr persönlich und sehr diskret.
Ja, das zeigt auch, dass sie wirklich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu ihrer Sexualbegleiterin hat.
Wenn es um Sex und Behinderung geht, das ist ja immer noch ein bisschen tabuisiert, hören wir da jetzt auch raus. Was wünscht sich Lisa da? Was müsste sich vielleicht auch ändern?
Also, dass es einfacher ist, drüber zu sprechen, dass es also nicht so ein Tabuthema ist und dass der Zugang einfacher ist. Für sie war der Schritt, die sexuelle Selbstbefreiung, quasi seelisch heilsam. Und daher hatte sie auch das Bedürfnis, mit mir da öffentlich halt drüber zu sprechen. Mhm. Und bei ihr war das Ganze ein sehr langer Weg und sie wünscht sich für Menschen mit Behinderung, dass das für sie einfacher gemacht wird. Also einmal der Zugang zum Thema Sexualität und einmal ein besseres Netzwerk, um Angebote wahrzunehmen.
Du hast nicht nur mit Lisa gesprochen, du hast auch ihre Sexualbegleiterin getroffen. Wer ist diese Frau?
Madame Kali aus Bielefeld, Kali wie die indische Göttin, eine sehr lockere und, wie ich finde, sehr angenehme Frau, die total offen ist in ihrer Art, so dass man sich einfach total wohl fühlt und wie, als wenn man alles sagen kann, als wenn alles okay ist, ohne dass man verurteilt wird. Es gibt ja so Menschen, die sind eher verhalten und steif und sie ist wirklich das komplette Gegenteil.
So outgoing pur.
Genau, okay. Genau. Und sehr auf Augenhöhe und sehr, ja, sehr einladend in ihrer Art. Sie arbeitet unter anderem als Domina, auch viel im BDSM-Bereich und bietet natürlich auch sexuelle Dienste für Menschen ohne Behinderung an.
Ich habe in meinem früheren Leben auch schon viel mit Menschen mit geistigen und oder körperlichen Einschränkungen gearbeitet. Musik- und Theaterworkshops habe ich ja gemacht. Und deswegen war es für mich einfach auch ganz klar, auch ganz normal, diese Menschen halt einfach mit zu integrieren, je nachdem, wo halt gerade die Anfragen herkommen. Ich bin ja mit meiner Sexarbeit auch sehr, sehr speziell. Das heißt, ich bin aus diesem BDSM-Bereich. Das heißt, ich hole die Menschen sowieso immer da ab, wo sie gerade stehen, egal welche besonderen Bedürfnisse sie haben.
Heißt eben, Madame Kalis Job ist es eh schon, Bedürfnisse sehr individuell abzuklopfen, abzusprechen und die Treffen eben dann an die Person angepasst zu gestalten.
Wie und wo arbeitet denn Madame Kali? Also fährt die in Heim hin oder zu den Leuten nach Hause oder hat die ja ein eigenes Domina-Studio? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also sie macht auch Hausbesuche, aber sie hat vor allem auch ein eigenes Studio in Bielefeld eben. Da kann man sie besuchen. Für Menschen mit Behinderung ist es natürlich manchmal gar nicht so easy, eben wohin zu fahren. Deswegen macht er halt eben unter anderem auch Hausbesuche. Und an Diensten bietet sie eigentlich alles an, aber Lisa bucht sie hauptsächlich für BDSM, also Sessions, wo es um Dominanz und Unterwerfung geht.
Mhm. Wie geht sie denn auf diese Menschen ein oder die Besonderheiten von Menschen mit Beeinträchtigung?
Also vor allem, indem sie diese Besonderheiten nicht als Besonderheiten ansieht, die Leute also quasi nicht beäugt mit den Beeinträchtigungen, die sie haben und ihnen so versucht, eben so ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln und unnötige Scham zu nehmen.
Einmal war ein älterer Herr bei mir, der dann auch so ganz trocken meinte, ach ja, sagt er übrigens, knien kann er nicht, er hätte keins. Ja, klar, okay, kein Ding, kein Thema. Es ist eigentlich alles auch ganz normal. Ne? Zum Beispiel Rollifahrer, ein Stammgast von mir, der ist von Geburt an, hat ja Spastiken. Er kriegt also die Dienstleistung, die er jetzt haben will, die er gebucht hat. Und wird von mir hinterher, weil er das alleine auch nicht kann, entsprechend wieder gewaschen und angezogen und in den Rollstuhl gesetzt, bevor ich dann das Haus verlasse.
Madame Kali macht ihren Job gerne. Generell bemängelt sie, dass Sex immer noch ein total krasses Tabuthema ist und, wie sie sagt, viel zu romantisiert durch Filme, Mystifizierung des weiblichen Körpers und so weiter. Sie sieht Sex eher nüchtern und als natürliches Grundbedürfnis an.
Viele Menschen sind halt, ich sage in Anführungsstrichen, nur körperlich eingeschränkt. Das ist schon hart genug. Ich glaube, Viel zu oft stellt man sich Menschen mit Behinderungen vor als Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, dulli im Kopf oder so sind. Und in den meisten Fällen ist das ja gar nicht so, sondern die meisten Menschen haben ihre Behinderung ja aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen oder Unfällen, die einem im Laufe des Lebens ja passieren. Du bleibst ja schon der Mensch auch irgendwo, der du bist. Deine Seele bleibt ja die, der du bist.
Ja, daran merkst du, sie verurteilt nicht, sondern sie sieht wirklich den Menschen als Menschen, unabhängig von der Behinderung. Sie sagt zum Beispiel auch, jeder könnte ja auch eine Behinderung rein theoretisch bekommen und sondert da nicht ab.
Was wünscht sie sich für ihre Arbeit? Ja, so alltäglich kann man, glaube ich, schon sagen, ist sie ja noch nicht, diese Arbeit.
Nein, kann man nicht. Sie wünscht sich vor allem, sexuelle Entfaltung zu fördern, als Körperarbeit anzusehen, bei Menschen mit Behinderung erst recht.
Hat sie dir auch was gesagt, wie offen Einrichtungen, Heime sind, Institutionen der Behindertenarbeit, wie weit das in den letzten Jahren Thema geworden ist?
Also sie hat mir erzählt, es gibt Heime, entweder wo Menschen extra hinkommen oder wo Pflegepersonal beispielsweise eine Zusatzausbildung hat und sich dann dementsprechend um Gelüste der PatientInnen kümmern können. Aber das ist generell einfach viel zu wenig Thema, weil Sexarbeit generell in unserer Gesellschaft ja so ein Tabuthema ist oder auch ein Thema, wo die Meinungen auseinandergehen. Ist es jetzt okay? Sollte das legal und gefördert werden oder nicht? Das Ganze ist halt bei Menschen mit Behinderungen nochmal krasser und nochmal schwieriger. Und deswegen gibt es das, aber nicht flächendeckend und auch eben viel zu wenig, sagt sie.
Danke, Rachel, für diese Einordnung. Und es tut sich tatsächlich was. Es gibt ein Urteil vom Sozialgericht Hannover. 2022 hat das entschieden, dass die Berufsgenossenschaft einem Mann die Sexualassistenz zahlen muss. In dem konkreten Fall ist der Mann nach einem schweren Arbeitsunfall stark hilfebedürftig und das Gericht argumentiert, dass, Zitat, sexuelle Aktivitäten zu den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen zählen und die Berufsgenossenschaft eben daher zahlen muss. Spannendes Urteil. Bin sehr gespannt, ob sich da vielleicht mehr Gerichte in diese Richtung bewegen, in diese Richtung urteilen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ich musste sie ein bisschen überreden. Sonja, sie ist so mittleres Alter, gepflegt, blond, hat rote Fingernägel. Sonja ist Sexualbegleiterin in Krefeld. Eigentlich ist sie nämlich kein Freund von Medien, Fuzzi, Social Media und diesem ganzen Kram. Am Ende durfte ich sie dann aber doch besuchen in ihrer Praxis für Sexualbegleitung in einer kleinen Seitenstraße.
So, angekommen, hab einen Parkplatz bekommen, direkt vor dem Haus von Sonja. Das muss es sein, ja, ist die richtige Hausnummer. Ist also ein, ja, wie so ein kleines Mehrfamilienhaus oder ein halbes Mehrfamilienhaus. Von außen beige, so aus den 60er Jahren. Auffallend, viele Blumen hier vom Haus. Ein Eingang mit einem gelben Dach drüber und einer grünen Tür. Institut, da werde ich jetzt mal klingeln an dieser grünen Tür. Hallo? Ah, da geht die Tür direkt auf. Ein Hausflur. Hier steht ein Buddha. Und da steht in einer weißen Tür Sonja, nehme ich an.
Ja, schönen guten Tag, ich bin Sonja.
Ich bin der Till. Danke von Eine Stunde Liebe. Hier ist Ihr Institut.
Ja, genau. Kommen Sie doch einfach mal rein.
Da kommen wir rein. Hier ist erstmal eine Wand mit ganz vielen Zertifikaten. HIV-Prävention sehe ich hier, Erste-Hilfe-Kurs.
Aromatherapie, mobile Massagen.
Das heißt, das sind einfach so Weiterbildungen, die Sie über die Jahre gemacht haben?
Diese hier, alle hier unten, die habe ich im letzten Jahr alle gemacht.
Gehen wir mal weiter, wenn man hier durch den Flur, ich mache mal die Tür zu. Da ist also ein großer Schreibtisch, darüber eine Lichtleiste. Ist ein bisschen wie eine Arztpraxis, oder?
Ja, aber nicht ganz so. Es ist halt hier mit vielen Pflanzen und vielen Kerzen.
Hier finden dann in diesem Empfangsbereich, an diesem Tisch erstmal die Gespräche vorher statt?
Ja, entweder hier oder halt im anderen Raum. Aber dieser Raum ist auch für später, für die systemische Sexualberatung.
Hier sehe ich auch noch so einige Bücher, Fachbücher im Regal stehen. Besserer Sex mit Kamasutra zum Beispiel, Lexikon der Düfte. Das große Buch der Massage.
Alles zur eigenen Weiterbildung.
Wo findet denn dann die eigentliche Sexualassistenz statt? Jetzt gehen hier zwei große weiße Türen ab.
Die eigentliche ist eigentlich nebenan.
Wow.
Hier ist das Zimmer, wo es die Leute sich halt dem entspannen können.
Ein großer Raum. In der Mitte steht ein schwarzes Bett, grün bezogen, darauf liegen Blüten, Handtüchern, alles, ich finde, sehr sauber, sehr ansprechend gemacht. Die Wände sind so aus Steinen. Hier ist noch ein Springbrunnen. Warum Springbrunnen?
Weil ich finde, das Geräusch gehört einfach dazu.
Viele Kerzen. Kerzen auch wichtig für die Arbeit?
Ich liebe Kerzen. Also Kerzen ist von mir wirklich in jedem Raum. Sie werden überall Kerzen finden bei mir.
Wie lange halten sich dann die Kunden oder so mit Ihnen hier auf?
Also das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann von einer Stunde sein, es kann aber auch länger sein.
Vor dem Bett steht noch separat, auch in grün, eine Massageliege. Auch da liegen Blüten drauf, Handtücher.
Ja, hier finden auch Massagen statt, wer sie lieber hier haben möchte. Ist hier noch eine einfache Massageliege, deswegen habe ich nebenan noch einen kompletten Massageraum, wo eine elektrische Massageliege steht.
Dann gehen wir, würde ich sagen, mal darüber, oder? Wow, ein Riesenwandbild. Das ist der Urwald mit einem Riesenwasserfall. In der Ecke sehe ich auch noch einen kleinen Schrank. Hier hinter einem Glas sind ganz viele Duftölpackungen. Was sind so die beliebtesten Duftöle?
Rosenöl, Mandelöl.
Und in der Mitte jetzt steht eine sehr große Liege. Was ist das Besondere an dieser Liege?
Dass man sie rauf und runter fahren kann, wie man möchte, also in sämtlichen Richtungen halt.
Ah, jetzt sehe ich, also man kann die nicht nur rauf und runter fahren, sodass man von unten einsteigen kann, sondern man kann sie auch nochmal den Rücken hochfahren lassen. Warum ist das für die Arbeit wichtig?
Es gibt ja Bewohner, die möchten lieber hoch liegen, nicht immer unbedingt flach. Und für mich ist das auch angenehmer, in einer vernünftigen Höhe eine Massage zu machen. Diese Bank geht runter bis auf 40 Zentimeter. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Es kann über Massagen, sinnliche Erotik bis hin zum Beischlaf. Aber dem Menschen geht es meistens gar nicht darum. Es geht dem Menschen meistens darum, einfach mal in den Arm genommen werden, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ihr Selbstbewusstsein wieder stärken.
Wir sind ja auch schon immer hier so durch die Räume gegangen. Da gibt es ein großes Bett, dann gibt es aber auch Massageliegen, dann gibt es Entspannungssessel. Also was passiert dann hier alles?
Das kann ganz vieles passieren. Ich überlasse das jedem Gast selber, wie weitergehen möchte, ob er eine Massage möchte oder einfach nur nackt mit mir im Bett kuscheln möchte. Ich sage den Leuten immer, wenn die hier hinkommen, dass sie in einem geschützten Rahmen sind. Ich bespreche es erstmal mit dem Gast, was er gerne möchte. Und das bleibt ihm dann überlassen, wie weitergeht. Manchmal möchten sie auch einfach über ihre Probleme zu Hause reden oder in Einrichtungen.
Wer kommt? Sind das nur Männer? Sind das auch Frauen?
Also zu mir kommen mittlerweile Männer, Frauen, Paare, wirklich alle Altersklassen von 18 bis 80.
Sind das Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder auch mal kognitive Beeinträchtigungen? Was sind das für Menschen?
Also es ist eigentlich von allem etwas, ne? Also es ist mit kognitiven Einschränkungen, verschiedenen Lähmungen. Sie können vielleicht ihre Arme nicht bewegen und ich bin dann halt dafür ihre Ersatzarme.
Sonja hat mich durch ihr Studio für Sexualbegleitung geführt. Der Besuch, der war noch vor der Pandemie. Ja, und mich interessiert jetzt mal, wie schaut ihr auf das Thema oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Behinderung und Sex, Sexualität? Welchen Aspekt sollten wir vielleicht mal beleuchten in eine Stunde Liebe? Schreibt gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Und zum Schluss ist wie immer Zeit fürs Liebestagebuch. Janinas Erlebnisse, die sind ja in letzter Zeit ja fast soapreif, muss ich sagen. Aber für Janina ist es das Real Life. Sie ist schwanger von einem Mann, mit dem sie eine langjährige Affäre hatte, der eigentlich in einer festen Beziehung ist. Und deshalb hatten sich dann Janina und dieser Mann ja vor kurzem getrennt. Eigentlich, muss ich sagen. Denn es ist dann alles anders gekommen. Janina hält plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und konnte es selbst erst gar nicht glauben.
Durch den Tod meiner Oma hatte ich natürlich viel Stress. Die Geschichte mit der Affäre, was wird da? Es war alles ungewiss. Ich habe einen neuen Job angefangen. Ich habe einfach gedacht, und ich war auch nicht ganz fit, ich war ein bisschen kränklich. So diese ganzen Symptome, ausbleibende Regelblutung, hat damit zu tun, weil ich ja doch auch stressempfindlich bin und das alles normal ist. Und dann wusste ich halt, okay, ich muss jetzt auch mal den Test machen, um das auszuschließen, weil jetzt bin ich schon 2 Wochen oder so drüber. Oder ich war sogar 3 Wochen drüber. Und dann hatte ich ein Wochenende mit 2 Freundinnen, die eine ist auch schwanger, geplant. Und dort habe ich dann am 2. Abend den Test gemacht und habe denen natürlich auch vorher erstmal nicht erzählt, worum es geht, weil die Geschichte ja auch gar nicht kannten. Die kannte niemand in meinem Umfeld. Ja, und dann habe ich den Test gemacht. Sie haben 3 Minuten später drauf geguckt und siehe da, stand 3 Wochen plus. Und dann war natürlich für mich erstmal die Welt zusammengebrochen und ich habe, glaube ich, wirklich einen Mental Breakdown gehabt, also wie man das wirklich schön beschreibt, mit Heulanfällen. Und ich habe es einfach nicht wahrhaben wollen. Und dann wollten die natürlich die Geschichte haben. Also es war natürlich super, dass meine zwei besten Freundinnen um mich waren und mich auch aufgefangen haben. Die erste Frage war, von wem? Und dann habe ich geweint und dann kam die Frage, oh mein Gott, du weißt nicht von wem. Es war ein bisschen lustig an so ein paar Stellen. Und dann habe ich denen natürlich alles erzählt und habe mich dann halt auch direkt bei dem Mann gemeldet. Und dann eine Woche später kam er dann zu mir und dann habe ich relativ schnell angefangen zu weinen und habe ihm gesagt, dass ich schwanger bin. Und dann war das natürlich für ihn auch ein totaler Schock. Aber er hat erstmal auch recht positiv reagiert. Also dass wir das gemeinsam hinkriegen und wenn, muss er halt Elternzeit nehmen oder so, weil ich halt beruflich das auch einfach nicht machen kann. Ja, nur ein paar Tage später ist halt, wie es halt immer so ist, wenn krasse Veränderungen passieren, vom Schock dann halt in die Ablehnung. Und das war halt für mich richtig schlimm, weil wir dann auch kein gutes Gespräch hatten. Er halt immer gefragt hat, wie willst du das schaffen? Wie wollen wir das schaffen? Das geht doch nicht. Ich habe mich ja eigentlich auch für meine Beziehung entschieden. Wie wollen wir das machen? Und dann habe ich ihn auch ganz klar gefragt, du möchtest mir jetzt eigentlich sagen, dass ich abtreiben soll, oder? Und ich hatte ihm von Anfang an gesagt, dass für mich aus moralischen Vorstellungen es nicht in Frage kommt, das Kind abzutreiben. Wenn es gehen will, geht es. Wenn es bleibt, bleibt es. Ich kann nicht über Leben oder Tod entscheiden. Und das hat er verstanden. Naja, und dann war halt das zweite Gespräch leider nicht so positiv. Und dann haben wir uns halt leider auch per SMS einen Schlagabtausch geliefert. In diesen Nachrichten habe ich ihm dann Sachen gesagt, die ich ihm eigentlich persönlich sagen wollte. Aber ich bin trotzdem noch froh, dass ich ihm das geschrieben habe. Nämlich, dass er einfach mal lernen muss, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur jetzt, sondern vor allem für sein Handeln in der Vergangenheit, seine Beziehung und auch die Beziehung zu mir. Ja, er braucht einfach einen fetten Schubser. Und ich glaube, diese Sache mit der Schwangerschaft hat ihm jetzt einen ziemlichen Schubser gegeben. Und er hat mir jetzt mehrfach gesagt gehabt, dass er da keine Zukunft drin sieht mit ihr. Und jetzt hat er halt relativ lange das vor sich hingeschoben, ihr die Wahrheit zu sagen. Und ich weiß, mir fällt es ja selbst schwer, unbeteiligten Menschen zu sagen, dass ich schwanger bin. Also das ist schon auch echt nicht einfach. Jetzt ist es aber so, und das ist zumindest auch was Positives, dass er die Wahrheit gesagt hat. Seine Freundin weiß Bescheid und sie haben sich getrennt und er ist ausgezogen.
Viel in Bewegung gerade bei Janina und ihrer Affäre. Die beiden sind mit einer ungewollten Schwangerschaft konfrontiert. An dieser Stelle echt mal ein ganz großes extra Danke an Janina, dass sie hier in dieser Zeit momentan das alles teilt in eine Stunde Liebe. Ich wünsche euch alles Gute und dass sich das wie auch immer dann zurecht ruckelt. Ich ruckel mich jetzt raus. Ich bin Till Opitz. Danke euch fürs Lauschen dieser Podcast-Episode. Bleibt so liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.